So, und schon sind wir in der Rundfreifunksendung Nummer 41. Bisher habe ich immer noch mitgezählt. Und wir werden heute noch ein paar Sachen hören vom Chaos Communication Congress. Letztes Jahr Silvester in Berlin gewesen. Und da sind noch ein paar Sachen offen, die wir euch noch nicht vorgespielt haben. Wir fangen an mit ein paar Sicherheitslücken aus dem letzten Jahr.
Das war ein Hinweis von einem ARD-Magazin, mal ein Fingerabdrucksystem in einem Supermarkt angeschaut, was eigentlich sehr ähnlich ist wie die Systeme, die auch zur Erfassung der Fingerabdrücke in den Bürgerämtern, in den Meldestellen verwendet werden und wahrscheinlich später auch an den Grenzkontrollen. Wir haben gezeigt, wie man mit einer Fingerattrappe sozusagen, also mit einem gefälschten Fingerabdruck, eine andere Identität vorgibt und haben es dann geschafft, die Reporter von ARD, denen wir diese Fingerabdrücke gemacht haben, haben es dann geschafft, quasi auf eine fremde Identität einzukaufen. Also man muss sich da anmelden vorher, dann da seine Bankverbindung an und beim Einkauf mit dem Fingerabdruck wird das Geld dann automatisch vom Konto abgebucht. Wenn ich jetzt jemand vorgeben kann, jemand anders zu sein, dann kann ich damit auf fremde Kosten einkaufen gehen.
Und das ist für den auch technisch nicht perfekten Normalbürger durchaus erlernbar, oder?
Es gibt eine Anleitung dazu von uns auch im Netz und das muss auch dazu sagen, das haben wir uns auch nicht selbst ausgedacht, das haben andere Leute schon längst vor uns herausgefunden, wie man so Fingerabdrücke fälschen kann. Es ist keine große Sache, man braucht dazu Digitalkamera und einen herkömmlichen Drucker und ein bisschen Holzleim und dann kann man sich diese Fingerabdrücke selbst nachmachen.
Mich interessiert, ob jetzt wieder quasi ein derartiges Hightech-Desaster ins Rollen gebracht wurde, ähnlich wie bei dem Mautsystem, wenn dann wieder die Funktionalität in Frage gestellt wird. Ist das vergleichbar?
Nee, also bei dem Mautsystem ist es so, dass zum einen es ja nur in Anführungszeichen für Lkw ist, damit jetzt auch nicht konkret Personen betroffen sind, sondern in Anführungszeichen nur LKWs. Wir haben es damit aber auch nicht mit einer direkten Zurückweisung zu tun. Also es ist nicht so, dass ein LKW sofort auf der Autobahn gesprengt wird, nur wenn sein Kennzeichen nicht richtig erkennt wurde oder wenn seine Onboard-Unit nicht richtig abrechnet. Was Ähnliches haben wir aber eigentlich an der Grenze, dass also wenn jemand der Fingerabdruck nicht richtig erkennt wird oder die Gesichtserkennung einen Fehler meldet, dann muss derjenige sich irgendwelchen peinlichen Kontrollen unterziehen, wird möglicherweise erstmal als Terrorist verdächtigt. Und was das heißt, kann sich jeder selbst ausmalen. Und das ist nicht schön, was da passieren wird. Und insofern sehen wir das ganz sehr skeptisch und können eigentlich nur davor warnen, so eine sehr unausgereifte Technologie dann auch tatsächlich einzusetzen. Von dem Aspekt der freiheitlichen Einschränkungen durch die Abnahme der Fingerabdrücke, also der erkennungsdienstlichen Behandlung bei der Beantragung von Pässen mal ganz abgesehen.
Welche weiteren Tipps und Tricks, nenne ich es jetzt mal, bieten Sie denn an, um diverse Maßnahmen zur allgemeinen Sicherheit, wie die ja gerne genannt werden, zu überlisten?
Also was die Fingerabdrücke oder beziehungsweise die Chips in den Reisepässen angeht, da wissen wir von Leuten, dass sie erfolgreich ihre Chips zum Beispiel mit Hilfe von einer Mikrowelle oder von einer umgebauten Einwegkamera mit Blitzlicht kaputt gemacht haben. Dazu gibt es auch Anleitungen im Netz. Die Idee ist also, dass die Fingerabdrücke derzeit, wenn wir den Behörden mal vertrauen, nur auf dem Pass selbst gespeichert werden, also auf dem Chip. Das heißt, die sind nicht in der zentralen Datenbank hinterlegt. Es gab aber auch immer wieder mal den Wunsch, und der besteht eigentlich auch noch, dass es dann auch irgendwann doch mal eine zentrale Datenbank gibt von allen Reisepässen, von allen Fingerabdrücken. Mit dem kann man vorbeugen, indem man den Pass, wenn man ihn jetzt bekommen hat, den Chip zerstört, unbrauchbar macht. Das ist dann allerdings eine Sachbeschädigung. Das muss jeder selbst wissen, ob er das macht oder nicht. Allerdings kann man es dem Chip auch nicht ansehen, ob er kaputt ist oder nicht und vor allem nicht, ob er absichtlich oder aus Versehen kaputt gegangen ist. Diese Chips sind schon auch sehr empfindlich, die da eingebaut sind und dann kann man auf jeden Fall verhindern, dass sie nachträglich eingesammelt werden. Und ein Reisepass mit einem kaputten Chip nach Auskunft der Bundesregierung auch nach wie vor ein gültiges Reisedokument. Das heißt also, zumindest an der Grenze von Deutschland hat man da erstmal nichts wirklich zu befürchten, außer dass es vielleicht ein paar unangenehme Fragen gibt.
Aber man kommt quasi nur noch in die Nachbarländer Deutschlands, oder? Also ohne Chip geht es dann nicht mehr über das große Meer.
Das ist eine ganz interessante Frage, wie dies die anderen Länder handhaben. Also es ist ja durchaus denkbar, dass ich in Deutschland ins Flugzeug einsteige, dann auf einem Langstreckenflug 12 Stunden meinen Reisepass in meiner Hosentasche habe, drauf sitze und dann durch die Belastung zum Beispiel die Antenne durchbricht oder so und ich steige aus dem Flugzeug und dieser Chip ist dann kaputt. Das kann durchaus mal passieren. Und da glaube ich nicht, dass die Länder da dann wirklich große Schwierigkeiten machen können. Aber das ist eine interessante Sache, wo auch die Bundesregierung bisher gar nicht erst versucht hat, über das Problem zu reden oder das irgendwie mit anderen Ländern zu klären im Rahmen von Abkommen. Das ist alles noch offen. Aber es gibt auch noch praktisch keine Länder, die tatsächlich diese Chips auch lesen, davon mal abgesehen.
Wissen Sie, wie viel dieses Biometriesystem gekostet hat?
Nee, also Zahlen gibt es dazu nicht. Es ist so, dass das Bundesinnenministerium da grundsätzlich nichts zu sagt. Das heißt immer nur, die Geräte werden im Rahmen von Ersatzbeschaffung gekauft. Aber das ist natürlich Quatsch, weil bisher mussten nur einfache Lesegeräte da sein für die Pässe oder vielleicht irgendwelche Prüfgeräte, ob die Pässe echt sind. Aber natürlich eine Gesichtserkennung mit Kamera, ordentliche Ausleuchtung und allem, ein Abdruckscanner, das ist natürlich keine Ersatzbeschaffung, weil es ist ja nichts, was es vorher schon gab. Insofern entstehen noch ganz erhebliche Kosten. Das wird aber, behaupte ich mal, absichtlich verschwiegen von der Bundesregierung.
Die Rundfreifunksendung, also diesmal aus dem Studio. Nichtsdestotrotz werde ich heute mal wieder jemanden anrufen. Diesmal in Berlin. Da gibt es ja so ein Projekt, die arbeiten auch mit der Stadtverwaltung zusammen und wollen öffentlichen Raum da verfreifunken. Und da ist auch ein Leipziger nach Berlin gefahren. Da werden wir mal anrufen. Und bis dahin gibt es hier noch ein paar Beiträge, zum Beispiel
ja, hallo,
mit diesen Hackern vom Kongress.
Hier ist der Rolf nochmal vom Radio Orange auf meinem Streifzug live durch den 24C3. Ich bin gerade gestolpert über einen Stand, der hier am Rande des Weges ist, wo ich Bücher finde, auf denen so Titel stehen wie Kannibalen und Schamanen, Trance von der Magie zur Technologie oder Typologie der Berauschten. Das sieht hier so aus wie so ein Rauschgiftstand. Was genau hat Schamanie mit dem 24C3, mit einer Computermesse zu tun?
Also da muss man ein kleines bisschen ausholen. Der Verlag, den wir hier hauptsächlich anbieten, also das Bücher wir hauptsächlich anbieten, war ursprünglich mal der Verlag, der die beiden Hackerbibeln in den 80er Jahren rausgebracht hat. Auch seitdem verschiedentlich so artverwandte Themen behandelt hat. Aber das ist halt nicht das einzige Thema beim Verlag, sondern es geht auch sehr viel eben um ja, so umgekehrte Ethnologie, um lauter Themen, die auch sonst im Verlagswesen nicht unbedingt so berücksichtigt werden. Also in dem Sinn passt das hier schon rein. Also dass es halt Chaos repräsentiert, so ein bisschen die Abweichungen, das Überraschende so auch mit anbietet. Ja, Themen, die man woanders vermutlich so auf einem Haufen auch nicht finden würde.
Ja, das kann man so sehen. Also ist es mehr so historisch gewachsen jetzt aus dem Ursprung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also es gab die Hackerbibeln, dann gab es auch mal von uns noch ein Buch über Wau Holland, den Mitbegründer des Chaos Computer Club, das wir hier auch anbieten. Und viele andere Themen haben sich dann auch im Laufe der Zeit dazu ergeben. Also auch gerade, weil wir das schon seit ein paar Jahren auch mit dem Bücherstand hier betreiben, man so mitbekommt, was die Hacker vielleicht auch noch so lesen wollen oder was sie mal lesen sollten.
Ja, okay, dann sage ich Dankeschön und ja, viel Erfolg weiterhin.
Ja, mit dem Lesen sollten, mit den Büchern, das ist manchmal schwierig. Deswegen weiter der nächste Audiobeitrag. Eigentlich ist es ein Videobeitrag.
Ja, hallo, ich bin der Alex Antoner. Wir sind jetzt hier am 24C3 in Berlin am Chaos Communication Kongress, dem 24. Und wir haben hier Konstanze Kurz, die Pressesprecherin vom Chaos Computer Club in Berlin. Du hattest vorhin einen Vortrag gehalten, zusammen mit anderen auch vom CCC, über den Jahresrückblick, also was so passiert ist bei euch im Verein, was ihr gemacht habt hier in Deutschland. Erzähl doch mal so, was ist denn jetzt Signifikantes passiert, was wichtig ist?
Ja, wir hatten eigentlich ein wirklich ziemlich bemerkenswertes Jahr. Man muss sagen, dass wir also selten so ein aktives Jahr hatten, also in Bezug auf die Pressearbeit, in Bezug auf die Lobbyarbeit, aber auch in Bezug auf Hacks und Veröffentlichungen, die jetzt die CC rausgehauen hat. Also da muss ich schon sagen, das war ein ziemlich großes Jahr für uns. Also klar, wenn man auf die andere Seite sieht, dann haben wir viele neue Gesetze, die Überwachung betreffen. Einfach, wo wir auch wissen, da haben wir Schlachten verloren. Wir haben den Hackerparagrafen gekriegt. Wir wissen immer noch nicht genau, wie es mit den Wahlcomputern in Deutschland weitergeht, aber zumindest waren wir, ja, wir sind so ein bisschen aktiver geworden von uns aus.
Das klingt jetzt alles so technisch. Was ist denn das genau, so ein Hackerparagraph? Was bedeutet das genau für euch, ja?
Na, das ist ein Strafgesetzbuch, 202c. Und der Streit dreht sich darum, ob man eben so eine Hacker-Tools, wie die Politiker sie nennen, noch schreiben, verbreiten oder herstellen darf. Also darum geht es eigentlich im Wesentlichen. Und hier ist die Problematik, dass ein normaler Systemadministrator oder jemand, der Netze sicher machen soll, sei es enteignet oder beruflich, diese Tools braucht.
Also ihr wollt euch euer Handwerk nicht verbieten lassen.
Natürlich nicht.
Ihr setzt euch ein für die Rechte der Leute, die Systeme administrieren.
Klar.
Und genau, und ihr kämpft dafür.
Klar.
Sind auch also vor allem auch viele politische Themen, die da ins Spiel kommen. Also du sagtest Bundestrojaner, Vorratsdatenspeicherung.
Ja.
Und da war jetzt, wann ist es her? Im Oktober war das. Da weißt du mehr darüber. In Deutschland wurde diese Vorratsdatenspeicherung, die kam jetzt durch. Was bedeutet denn das genau ab 01.01.2008? Werden alle Handyverbindungen aufgezeichnet, alle Internetdaten aufgezeichnet und das BKA hat dann Einsicht.
Also das ist eigentlich so, dass die Vorratsdatenspeicherung tatsächlich erst jetzt wirklich in Kraft tritt. Also wir haben auch erst im Dezember wirklich den Beschluss des Bundeskabinetts gehabt. Was das praktisch bedeutet, ist, dass alle Telekommunikationsverbindungsdaten aufgezeichnet werden. Das heißt praktisch Festnetz, Handy, Internet und einmal alles vom Greis bis zum Kleinkind. Und dieses Projekt ist auch noch europaweit. Also wir haben 500 Milliarden Menschen, deren Telekommunikationsverbindungen aufgezeichnet werden. Das ist sozusagen jetzt der Plan und der wird auch gemacht werden. Und praktisch ist sogar noch ein bisschen mehr dabei. Wir haben nämlich die Problematik, dass wir auch Telefonanrufe, die nicht erfolgreich sind, also versuchte Anrufe, oder aber die Positionsbestimmung bei Handys, also geografische Daten, also Bewegungsprofile von Menschen dazukommen. Und der Spaß dabei ist noch, wir dürfen uns auch noch selber bezahlen, denn die Kosten dafür fallen beim Provider an. Und also werden die Kunden, wir, diese Überwachungsmaßnahme bezahlen.
Und wie setze ich jetzt die CCC da ein? Also was strebt ihr da als erstes an? Ich habe da von einer Klage vom Bundesgerichtshof gehört. Ist das richtig?
Also es gibt eine sehr große Sammelklage, wo sich jetzt, wie ich letztens gehört habe, über 30.000 Leute beteiligen. Das heißt, es gibt einen Anwalt aus Berlin, der wird definitiv vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Nicht nur er alleine, auch von der FDP haben sich Politiker hingestellt und gesagt, wir gehen da vor Gericht. Aber diese Sammelklage ist schon bemerkenswert, weil sich so viele Leute daran beteiligt haben. Und da sind auch sehr viele vom CCC dabei. Die Initiative ging vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung aus, mit dem wir auch von Anfang an recht eng zusammengearbeitet haben. Und wir hoffen doch sehr, dass unser höchstes Gericht dem Einhalt gebietet. Und eigentlich könnte man es vermuten, denn diese Überwachungsprojekt ist einfach monströs.
Gleichzeitig verfügen ja auch die Hacker über das, eben wie du sagtest vorhin, das Handwerk, gewisse Tools zu programmieren und diese auch einzusetzen. Habt ihr denn da jetzt auch einen Fokus jetzt auf 208? Was macht ihr da? Gibt es da Vorstellungen, wie man sich gegen Vorratsdatenspeicherung schützen kann? Oder?
Also klar, wir versuchen auch technisch einfach auf diese Entwicklung einzugehen. Also momentan sind wir auch gerade dabei zu gucken, wie man also außerhalb von Anonymisierungsdiensten, mit denen man ja natürlich sein Surfverhalten verschleiern kann oder also sicher verhindern kann, dass jemand eben das Surfverhalten genau mitschneiden kann, versuchen wir auch andere Wege zu finden, immer. Also wir haben immer diese einerseits gesellschaftliche Perspektive, aber andererseits auch politische Perspektive. Das geht immer ein bisschen einher. Durch die Tatsache, dass wir jetzt alle mit Computern arbeiten, ja, dass natürlich auch eine Digitalisierung der Gesellschaft stattfindet, wird natürlich diese Technikfolgenabschätzung im allerweitesten Sinne immer wichtiger. Das also man braucht Experten, braucht die einfach mal sagen, wie sind denn wirklich, neben dem wir die Politiker uns da als tolle Projekte verkaufen wollen. Und ich glaube, das wird halt, also zumindest ist unser Eindruck, weil wir auch so viele neue Mitglieder dieses Jahr haben, dass wir einfach da arbeiten müssen, weil es macht auch kein anderer gerade.
Das ist ja für viele Leute vom CCC, für die Hacker ja eigentlich ganz plausibel und wir verstehen ja auch, worum es hier geht. Uns ist auch diese Sprache bekannt. Aber wie sieht es denn aus mit den Leuten da draußen? Leute, die zwar jetzt Technologie benutzen jeden Tag, aber nicht, die keine Ahnung von diesen Tools haben. Macht da der CCC auch eine gewisse Pressearbeit? Versucht ihr da Leute aufzuklären und wie macht ihr das?
Also um einfach die Breite der Gesellschaft zu erreichen, brauchen wir natürlich die Medien. Wir leben in einer Mediengesellschaft. Und wir haben eigentlich auch dieses Jahr wirklich angefangen, das professionell anzugehen. Also mehrere Leute, ein Presseteam, die sich wirklich darum kümmert und versucht eben über die Presse, über die Journalisten, die Themen, die uns eben am Herzen liegen, weiter zu verbreiten und auch teilweise gegen die Propaganda, die da teilweise aus Ministerien kommt, anzugehen und die technischen Lügen, die verbreitet werden, zu entlarven. Und dafür braucht man natürlich die Presse. Und man kann da eine Menge lernen als Hacker. Man kann da lernen, wie man Themen allgemeinverständlich bringt, sodass sie auch verstanden werden von Hinz und Kunz und eben nicht nur von Leuten, die mit von Technik Ahnung haben. Insofern ist auch ein gewisser Lernprozess für uns, klar. Auch überhaupt zu lernen, wie geht man mit Presseprofessionellen um? Was haben die für Bedürfnisse? Welche können wir davon befriedigen, welche können wir davon nicht befriedigen? Weil, also, Skandälchen liefern wir ihnen nicht, wir liefern ihnen im Prinzip Sachinformationen. Und wenn sie so wollen, freuen wir uns. Und gerade in der ganzen Bundestrojaner-Debatte, klar, da haben wir die erlebt. Da hat es sehr gut funktioniert, das war ja eigentlich sehr schön.
Ja, da habt ihr einen großen Erfolg. Dann wünsche ich das auch euch weiterhin für das 208, ja, und einen erfolgreichen 24C3. Wir freuen uns bereits auf den nächsten im Dezember 208. Danke, Konstanze.
Tschüss.
Das war ein Interview mit der Pressesprecherin des Chaos Computer Clubs. Auf dem 24C3, das war ein Computerkongress in Berlin letzten Monat.
Könnte ich gerade bitte Ihren Namen noch mal bekommen?
Padelun.
Ah, Herr Padelun, das ist aber nett, dass ich Sie kennenlernen. Mein Name ist Ralf Bendrath.
Ich habe Sie letztes Jahr im Fernsehen gesehen, auf dem CCC-Kongress.
Ja, seitdem bin ich ein bisschen runtergekommen. So, ne? Das ist ja, früher war alles besser, aber die viele Arbeit, ich habe es kaum überstanden.
Ja, aber der Bendrath läuft oft in Anzügen rum.
Ja, der ein komischer Typ. Ja. Ich glaube ja, der ist heimlich Berliner. Also ich habe da...
Okay, ja, Schnitt.
Ach, du bist gar nicht heimlich Berliner?
Ich war mal Berliner.
Nein, Mensch, ich ja auch. Ne? Ja. Bist du geflüchtet hierher? Gut.
Ich habe einen Job gesucht.
Gut, okay, ja gut. Also wir haben uns ja letztes Jahr schon unterhalten. Das ist Ralf Bendrath, ich bin Padelun, um es jetzt nochmal klarzustellen. Wir haben uns ja letztes Jahr schon über die Vorratsdatenspeicherung unterhalten, über den Arbeitskreis. Das hat gut funktioniert, das weiß man jetzt allgemein. Und das ist eigentlich vielen Leuten zu verdanken, aber Ralf ist sicherlich einer derjenigen, die ganz intensiv mit viel Fevre...
Danke aber auch, ne?
Ah ja, danke.
Was die gewuppt haben mit ihrem Shop und so, die ganzen Flyer verschickt tonnenweise und die Bühne organisiert für die Großdemo und selber T-Shirts gedruckt und.
Ja, es war zum Teil wirklich lustig, ja, aber ein bisschen macht's ja auch Spaß. Ist doch bei dir aus. Du machst das doch auch mit Liebe.
Ja.
Ist deine Doktorarbeit fertig?
Nein.
War ein blödes Thema, Entschuldigung.
Jetzt weißt du auch warum.
Ja, okay. Ja, naja. Ich denke, ganz klar, was wir kommunizieren können, ist, auch wenn wir alle sehr lustig gucken und uns das auch durchaus Spaß macht, diese Arbeit innerhalb des AK und auch vielen anderen Spaß macht, es braucht weiterhin viel Hilfe, sehr viel gewitzte Leute, die ganz klar strukturiert Aufgaben angehen, sie erledigen. Eigentlich sollte man schon mal anfangen, Schattenkabinett aufzustellen, weil wir haben ja festgestellt,
dass wir nicht... Ist das Parteigründen oder was?
Nein, aber nein, auf keinen Fall. Ich bin ja Künstler, ich mache ja keine Parteien. Ich darf das ja nicht als Künstler. Aber ich denke, es ist schon mal interessant zu wissen, wen kann man, also wenn wir jetzt angenommen, Schäuble tritt zurück, wen nehmen wir denn dann? Du willst es ja nicht machen, weil du deine Doktorarbeit fertig machen willst. Volz Hybris wird es jetzt, glaube ich, auch nicht übernehmen wollen, obwohl...
Nee.
Und obwohl, dann wäre das Feindbild endlich korrekt. Nicht? Also dann hätte man sagen können, sie war mal als Justizministerin für die Vorratsdatenspeicherung zuständig, was sie als Innenministerin dann nicht mehr so ist.
Ja, das ist echt lustig, ne? Dass wir dieses Jahr total Riesenerfolg hatten mit der Schäublone hier. fünfstellige Beträge an Spenden eingenommen haben durch den T-Shirt-Verkauf und ähnliches. In Bayern wurde ja kurzfristig sogar jemand festgenommen, weil er sie auf dem Auto kleben hatte. Hat sich ja erledigt.
Das war ein Leben, das war nicht Bayern.
Achso, okay. Ja. Und der arme Schäuble kriegt das alles ab, obwohl er mit der Vorratsdatenspeicherung eigentlich nichts zu tun hat. Das kommt ja von Frau Zypries. Aber egal, ich meine, Schäuble hat ja dieses Jahr die Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Vereinigung für Datenschutz angetragen bekommen, weil er so viel getan hat für das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass vielleicht Datenschutz doch mal wieder wichtig ist. Wir haben natürlich auch ein bisschen mitgeholfen.
Ja klar, ein bisschen haben wir schon gemacht. Wir hatten auch schon überlegt, Frau Zypries mal zwei Flaschen wirklich guten Champagner zu schicken und uns für die Mitarbeit zu bedanken. Aber wir haben dann im Fürburg gesagt, so zynisch wollen wir nicht sein. Weil sie macht auch immer so einen auf lustig. Also zum Big Brother Awards hat sie wieder einen netten Brief geschrieben. Aber das ist in Wirklichkeit gar nicht lustig, sondern was da gerade passiert und wo, also ich sag jetzt mal bei Frau Zypries, die ich jetzt eher nicht zu den Bösen einordne, so schaffe ich nicht richtig. Also ich weiß auch nicht warum. Die Netz ist immer so nett und lustig. Nicht? Aber ja, das ist schlimm, was sie tut. Das ist einfach ein Verbrechen und das muss bewusst werden und da muss gegengesteuert werden und das muss in irgendeiner Art und Weise durchgezogen werden und da wir ja gewaltfrei arbeiten, sind da halt nicht so viele Optionen offen. Wir müssen halt dafür sorgen, dass die Message, die Botschaft, dass es verstanden wird und das ist halt sehr viel schwerer gegen die Leute, die halt im Innenministerium sitzen, ihre sonstigen Sachen, halt die mit einfach mit Gewalt und ach, ich habe ja eh Macht, was soll ich mich groß artikulieren, einfach sich gegen jeglichen Sinn und Verstand einfach, wie soll man sagen, abwehren, Merkbefreiung.
Aber das haben wir doch inzwischen ziemlich gut hingekriegt. Also da fand ich dieses Jahr einfach grandios. Ne?
Meinst du, dass sie schon ein schlechtes Gewissen haben?
Kein schlechtes Gewissen, aber sie spüren den Druck. Ne? Also auch die Grünen, die ja die Chili-Pakete damals mitgetragen haben unter Rot-Grün, haben jetzt einen Parteitag gemacht, wo Bürgerrechte an erster Stelle standen. Ja, die fühlen sich jetzt auch bemüßigt da mal wieder, weil sie sehen, dass ihnen die Wähler sonst weglaufen.
In der Opposition ist aber auch einfach.
In der SPD rumort es gehörig, nach dem, was man so hört. Das sickert so langsam, glaube ich, durch die Landesverbände nach oben. Ja. Das dauert noch ein halbes Jahr. Schäuble wird inzwischen bei jedem Spiegelgespräch auf die Stasi 2.0 T-Shirts angesprochen. So. Ist dir ein Zeitungsbericht oder Fernsehbericht oder so aus den letzten paar Monaten bekannt zum Thema Vorratsdatenspeicherung, Bundestrojaner oder sonst was, wo einfach nur geschrieben wurde, dass das ja der Verbrechensbekämpfung nützt und Terroristen aufhält und so, wo nicht die Kritik mindestens genauso breit erwähnt wurde?
Nein, nichts bekannt. Ja.
Wo geht's jetzt hin in den nächsten Monaten?
Erstmal geht's nach Karlsruhe. Jetzt. Ich weiß nicht, wann das Video erscheint, aber am 31. Dezember, also Silvester, wird
je nachdem, wann jemand das Video guckt,
wurde,
2007.
2007 wird die Klage in Karlsruhe eingereicht. Und zwar erstmal sozusagen als Pilotklage mit einem Antrag auf Eilentscheid, damit möglichst die Karlsruher Richter gleich Mitte Januar sagen können, das Gesetz ist so offensichtlich verfassungswidrig oder zumindest der Schaden, der angerichtet werden würde, wenn man es jetzt erstmal in Kraft treten lassen, wäre größer, als wenn wir hinterher feststellen, es ist eigentlich ungültig. Das wird so bis Mitte Januar gehen, da machen wir natürlich viel Pressewirbel drumherum. Für die Übergabe der Klageschrift in Karlsruhe wird es nochmal einen Pressetermin geben, ne, wo dann unser Anwalt mit dem dicken Ordner aufläuft und die Fernsehteams was zum Filmen haben und so. Und dann werden, wenn das Hauptverfahren losgeht, die ganzen über 25.000 Klagen sozusagen nachgereicht. Weil da sind wir einfach im Moment noch nicht so weit, dass die alle ausgezählt und in die Datenbank eingesetzt sind.
Es sind vielleicht sogar 30.000.
Da stehen also echt sicher, waschkörbeweise noch Briefe und Vollmachten bei unserem Anwalt. Das ist gigantisch, was da alles aufgelaufen ist.
Und die Vorratsdatenspeicherung, die ist also im Bund durch. Die Klage wird eingereicht. Wie sieht es in anderen Ländern aus? Vielleicht noch eine kurze Frage dazu. In Belgien?
In Belgien gibt es sie ja schon länger. In Dänemark gibt es sie auch schon jetzt seit einer Weile. Seit letztem Jahr ist, glaube ich, die Umsetzungsrichtlinie auch durch. Irland hatte die ja schon vor dem EU-Beschluss, schon 3 Jahre lang sogar. Großbritannien fand ich total absurd. Die haben ja im Oktober die Vorratsdatenspeicherung eingeführt oder aktualisiert. Und denen ist ja zu verdanken, dass sie damals überhaupt in Brüssel durchgepeitscht wurde, ne, weil das die britische Ratspräsidentschaft war. Großbritannien macht jetzt erstmal nur Vorratsdatenspeicherung für Telefon. Also Internet, ja, müssen wir zwar, steht in der EU-Richtlinie, aber verschieben wir erstmal, wissen wir nicht so genau. Ne? Also auch absurd. Ne? Also die Briten, die selber durchgeboxt haben, halten sich erstmal zurück mit der Umsetzung, machen es ganz vorsichtig und nur für Telefon. in Deutschland, wo eigentlich es seit Jahren mehrheitliche Bundestagsbeschlüsse gab, wir wollen das eigentlich gar nicht, also gibt es jetzt ein Gesetz, was über die EU-Richtlinie hinausgeht.
Ja. Man muss dazu wissen, es gibt unsere Gesetze, die eben sagen, Anonymität muss möglich sein. Im Grunde müsste jeder Provider noch eine anonyme Nutzung des Netzes sicherstellen. Ja, das steht in unseren Gesetzen. Es gibt gab Projekte, dass das Wirtschaftsministerium Verschlüsselungstechnologien gefördert hat. Es gibt vom BSI ganze CDs mit Tools dazu. Also die ganze Geschichte ist schon also schön absurd. Da macht es eigentlich richtig Spaß.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, ein Thema, was wir auch noch vielleicht stärker ins Medienbewusstsein kriegen müssen, dass Vorratsdatenspeicherung natürlich auch ein super Einfallstor ist für Wirtschaftsspionage und so. Ne? Wenn irgendjemand mal ein...
Wieso war das für was anderes gedacht?
Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist auch gedacht für die Analyse von politischen Kontakten und so.
Das denke ich schon eher, ja. Gut, Terroristen
finden
wir nicht mit.
Wenn wir schicken uns total viele Mails gerade, was wir sonst nie machen, dann merken sie, wir haben was vor. Ne?
Ja. Oder wir streiten uns.
Oder so. Nein, würden wir noch nie.
Nein, wir nicht. Also, wir sind, also, da passt kein Blatt Papier zwischen uns.
Ne? Siehst du, wo du raus?
Danke.
Ja, aber das die ganze Welt schaut schon auf Deutschland. Ne? Also, die ganze Welt schaut schon auf Deutschland. Ja. Und
das war der Hammer.
Auf den Widerstand
hier, ich war in der Woche nach der Berliner Großdemo, wo wir ja 15.000 Leute hier hatten, ne? Also die größte Demo gegen Überwachung seit den 80ern. In der Woche danach war ich zufällig in Montreal bei der Weltkonferenz der Datenschutzbeauftragten. Und gleich auf dem ersten Panel morgens war das irgendwie das Thema. Der Alexander Dix, der Berliner Datenschutzbeauftragte, hat es angesprochen und zeigte dann auf mich. Da sitzt ja jemand im Publikum, der kann da mehr drüber erzählen. Dann musste ich erstmal kurz eine Zusammenfassung geben und wurde
morgens,
mit Jetlag. Überhaupt nicht meine Zeit.
Ich hatte noch nicht geraucht.
Hab Standing Ovations gekriegt und das lag nicht an der Art, wie ich es vorgestellt habe, sondern nur an den Fakten einfach. Und die haben mich dann immer noch zwei Tage später spontan auf ein Podium gesetzt und ich musste halt berichten, wie verdammt nochmal habt ihr es in Deutschland hingekriegt, hier so eine Massenbewegung draus zu machen. Ne? Also ich glaube in Österreich, die beobachten das ja relativ eng, da gibt es ja auch viele Kontakte und Zusammenarbeit, da geht das jetzt so langsam los mit dem Bundestrojaner und solchen Sachen, dass sich da auch so ein bisschen größere Bewegungen gründen. In anderen Ländern sind wir im Kontakt über European Digital Rights, tauschen uns da auch regelmäßig aus und versuchen natürlich auch so die juristischen Schritte und so weiter, die in verschiedenen Ländern laufen, ein bisschen abzustimmen. Aber im Moment ist Deutschland wirklich die große Hoffnung. Tja, hängt wieder an uns.
Ja, ne? Machen Sie mit. Also ich denke, wir beenden das jetzt schon spät. Wir wollen
ich
nach Hause.
Du willst
noch rauen? Ja, und? Willst du jetzt nicht? Guck mal, nächstes Jahr ist er wieder da und möchte wieder, oder? Ist jetzt irgendwie, willst du jemanden grüßen, oder? Du hast uns schon super viel Inhalt gebracht. Ich habe jetzt nur irgendwie dummes Zeug erzählt. Dieser Flockdruck geht runter.
Ja, das ist total schrottig.
Schlechte Qualität. Ja, ja. Also richtig gut gedruckte T-Shirts
gibt's mit Siegdruck.
Die gibt es bei uns im Shop.
Ja, ja.
Unter Shop.
Aber die haben scheiß Schnitt.
Ja, die kriegen besser. Schlammerdinger.
Ja,
okay.
Egal.
Guck mal mehr auf
Konkurrenz belebt das Geschäft.
Ja, nee, wirklich. Also ich finde das...
Es gibt jetzt seit heute oder so gibt es auch Freiheitsredner-T-Shirts. Es gibt ja das Netzwerk Freiheitsredner, noch eine Sache, die wir dieses Jahr gemacht haben, wo Leute sich anmelden können und sagen, hier, ich bin bereit, kostenlos in Schulklassen und sonst wo zu erzählen zum Thema Datenschutz, Bürgerrechte und alles Mögliche. Da gibt es jetzt auch T-Shirts. Ich bin Freiheitsredner oder
und das macht richtig Spaß. Freiheitsredner.de. Also wird es in Österreich jetzt auch irgendwie bald geben.
Stimmt, Freiheitsredner.at, genau.
Genau, und so, also das wird richtig klasse.
Das
und
ja,
also nachdem du, ich finde, du hast genug Inhaltliches gebracht. Okay. Ich habe viel so komisches Zeug, was man rausschneiden kann, erzählt. Ich denke, damit sind die Verhältnisse klar. Wir haben alles gesagt, uns für nächstes Jahr noch was aufgehoben und dann können wir verkünden, ha, die Vorratsdatenspeicherung ist nicht gekommen. Also das ist doch schon nichts, oder?
Nächstes Jahr können wir es verkünden. Ich weiß nicht, wie lange die in Karlsruhe brauchen.
Das werden die doch schnell machen.
Wir haben ja einiges zu tun, um den Bundestrojaner noch zu entscheiden und so. Die müssen sich erstmal einigen, welcher Senat das Verfahren überhaupt kriegt.
Ne? Die machen ja erstmal den NRW-Trojaner.
Sonst stehen wir hier nächstes Jahr und sagen, wir haben jetzt mal eine Demo mit 50.000 Leuten hingekriegt. Oder so.
Nur so wenig? Ja, gut, ist ja egal. Jeder, der eine Demo allein macht, ist schon gut, nicht wahr?
Jeweils insgesamt grandios. Wir haben vor 2 Jahren den AK hier gegründet auf dem Kongress. Letztes Jahr haben wir gesagt, wir werden langsam zu viele, wir müssen mal Ortsgruppen machen. Und dieses Jahr haben wir irgendwie fette Demo und die ganzen Sachen. Ja. Es wird einfach immer mehr. Das ist echt so, das gibt Mut. Ja. Macht mit, macht Spaß.
Genau. Und ich glaube auch, was wichtig ist, dass Leute eben sehen, es gibt auch andere, die dagegen sind, dass ich nicht erstmal rausfinden muss, warum will ich eigentlich nicht überwacht werden, weil es gibt keinen Grund, überhaupt jemanden zu überwachen in der Form. Also wie ein Freund von mir sagte, er will nicht überwacht werden, weil er nichts zu verbergen hat. Also was ich eine schöne Formulierung finde, kann man gar nicht oft genug wiederholen, für die, die den Satz von mir schon mal gehört haben. Und insofern wünsche ich noch eine angenehme Nachtruhe.
Das war ein Interview, was Mario Behling auf dem Kongress geführt hat mit Paddel Huhn und Ralf Bentrath zum Thema Vorratsdatenspeicherung. In der Zwischenzeit werde ich versuchen, mal die Telefonschaltung nach Berlin zu checken. Ja, hallo, hallo. Ich habe gehört, ihr seid ja in Berlin jetzt hier unterwegs.
Ajo.
Und auch in Sachen Freifunk, das interessiert uns natürlich hier und alle Radiozuhörer hier auf Radio Blau natürlich brennend. Was geht in Berlin?
Momentan trinken wir hier gemütlich ein Bierchen.
Das klingt gut. Aber ihr habt euch doch das Bierchen redlich verdient, habe ich gehört, so ein bisschen?
Wir kommen gerade von einer Besprechung, wo halt hier so ein Berliner Projekt vorgestellt ist, aber dazu sage ich jetzt einfach mal nicht so viel, da lasse ich einfach mal den Ulf dazu was sagen, weil der hat so das ganze Freifunk-Projekt hier so ein bisschen besser im Überblick. Von daher, wenn es dich nicht stört, reiche ich jetzt einfach mal weiter an Ulf.
Ja, und sag mal, die haben auch in Berlin, gibt es auch ein Freifunknetz, oder? Das verstehen wir doch richtig hier, ha?
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das habe ich auch gestern gehört, ist ungefähr so groß wie das in Leipzig. Also man misst sich ja immer gerne an der Notanzahl. Und ich habe gestern erfahren, dass es insgesamt in Berlin auch so ungefähr 500-600 Nodes gibt, also Freifunkknoten an sich.
Ah, okay. Also Gleichstand, ja. Offizieller Gleichstand
jetzt, oder? Offizieller Gleichstand, ja. Also so in Leipzig ist momentan ja auch so die Datenbank ausgefallen, deshalb kann man nicht so wirklich sehen, ob das jetzt, wie viele Nodes in Leipzig jetzt wirklich noch online sind, aber ich glaube, das ist ungefähr ein Gleichstand.
Nee, die ist nicht ausgefallen, also da gibt es nur irgendwelche Probleme. Ich starte immer mal den Webserver neu, ansonsten ist es ein bisschen komisch, aber das kriegen wir, denke ich mal, noch hin.
Okay,
aber ja,
ich habe jetzt die letzten Tage, wenn ich drauf geguckt habe, war halt die Verbindung weg. Der Ulf ist gerade jetzt wieder an mir vorbeigelaufen. Ulf, wie schaut's aus? Der Ulf, der holt sich gerade noch ein Bier und dann hat er auch ein bisschen Zeit hier fürs Radio was zu erzählen.
Okay.
In einer Minute, und da müssen wir uns auch irgendwie in einer Minute beschäftigen. Hier rennt auch eine Katze rum,
ja.
In der Wohnung. Die ist auch hier schwer beschäftigt. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist Birdwatching im Wohnzimmer.
Da klettert die immer auf das weiße Klavier dort, oder?
Genau, auf das weiße Klavier und schaut auf dem Balkon den Vögeln zu und zählt die und genau. In Wirklichkeit ist das nur eine wissenschaftliche Arbeit, also der möchte die nicht irgendwie fressen oder sowas, sondern in Wirklichkeit zählt er die Vögel und überwacht den Vogelbestand.
Aber da gibt es dann keine PDF dazu, oder? Das ist so ein bisschen schwierig, die Kommunikation dann, oder?
Ich weiß nicht, wie der das intern irgendwo managt, ob der jetzt auch irgendwo heimlich, also ich habe heute zum Beispiel gesehen, er sitzt sehr gerne auf Laptops Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er die hasst oder ob er sie mag, aber er hat sich heute Nachmittag irgendwie 2 Stunden lang auf meiner Laptop-Tasche zum Beispiel platziert und hat da super geschlafen und hat alles vollgeharrt und ja. Aber jetzt ist Ulf auch wieder da, er sitzt hier gemütlich neben mir, macht sich gerade sein Bier auf.
Na dann und, kannst du langsam rüberreichen, nicht
hektisch, ich reich ja? Jetzt einfach mal weiter an Ulf. Ulf, bist du bereit?
Ja.
Hallo.
Hallo.
Na?
Ja, wir haben ja gehört, dass in Berlin heute, ihr habt ja irgendwie wart freifunkmäßig aktiv, oder? Öffentlichkeit und
überhaupt. Ja, wir hatten heute wieder unseren Jour Fix. Der findet jeden Monat einmal statt. Im Stadtteilbüro in der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain.
Okay.
Und man muss vielleicht erstmal von Grund auf anfangen. Also es ist so, dass wir da in der Gegend im Prinzip eine sogenannte Ausgleichsfläche bekommen haben, die als öffentlicher Park gestaltet wird. Und da gab es eine Bürgerbeteiligung. Und das fing vor 3 Jahren an. Und vor 3 Jahren hat auch Berlin diesen Freifunk-Hype schon erlebt. Und dann hatten wir natürlich gesagt, klar, Mensch, Freifläche, Park, Laptop, Sonne, Freifunk, Freifläche, das passt
klingt zusammen. Gut, ne?
Und dann machen wir das halt so. Und dann hat das natürlich noch 2 Jahre gedauert, bis das alles irgendwie so die öffentlichen Behörden und so weiter mitgekriegt haben und dass dann das Projekt selbst irgendwie auch akzeptiert wurde. Und dann haben wir auch diese, also es ist keine Ausschreibung gewesen, aber wir können ja mal so sagen, es war sowas wie eine Art Ausschreibung. Und dann haben wir dann den Zuschlag bekommen und wurden von, ich weiß nicht, wie viel waren wir? 60, 80 Bewerber. Und da klopft's gerade an. 60, 80 Bewerber und davon sind dann eben 5 Module ausgewählt worden.
So als Projekte, die dann vorgestellt und
genau, realisiert als Projekte werden. In diesem Park. Das eine Projekt nennt sich das grüne Klassenzimmer, weil da ist gleich gegenüber des Parks oder des werdenden Parks ein Gymnasium. Das zweite Projekt, zweite Modul heißt Sportparcours, also da wird auch so eine Multifunktionsfläche und BMX-Biking und so. Mit den, wie heißen die? Die Komplizen. Ne? Die sind übrigens auch in Leipzig ziemlich aktiv. Ich habe auf der Komplizenseite gesehen, dass die in Leipzig und in Dessau und so ziemlich viel machen.
Okay.
Genau, das war das. So, dann gibt es also Sportparcours, grünes Klassenzimmer. Dann gab es eben den Lokschuppen, das ist so eine alte Brache wieder. Dann das Fukuoka Demofeld. Fukuoka ist ein Permakultur-Mensch aus Japan, der das so ein bisschen, wann war das, in den 30ern?
Ja, Permakultur weiß ich gar nicht, aber kann man bestimmt im Internet nachlesen. Und dann genau. Halt euer Projekt hier.
Genau, und das fünfte war dann eben der Freifunkhain. Und der Freifunkhain, weil wir ja in einem Park sind mit Bäumen, haben wir gesagt, naja, Hain, Bäumen, Baumgruppe und Friedrichshain, passt alles so schön zusammen. Und der Freifunkhain ist halt so ein Projekt, grundsätzlich erstmal in einem Park, in einem öffentlichen Freiraum, Wi-Fi, WLAN zu etablieren und auch die Möglichkeit und die Akzeptanz zu schaffen. Also dass einfach auch das gemacht und genutzt wird. Und natürlich das Ganze tatsächlich mit Freifunktechnologie. Das heißt, ob wir jetzt langfristig in dem Park die direkte WLAN-Strecke auch meschen lassen oder ob wir da Hotspots hinstellen, das müssen wir uns überlegen. Aber tatsächlich im Park die einzelnen Stellen untereinander sind dann vermischt.
Okay.
Und der Park ist natürlich genau zwischen einer Kirche und einem ziemlich bekannten Freifunkpunkt, dem sogenannten Neuen Deutschland, das ist ein Hochhaus.
Okay, das heißt, alle Freifunker, die jetzt zuhören, sagen sich, ach, technisch überhaupt kein Problem.
Die Technik ist überhaupt einfach, kein Problem.
Wir stellen echt nur 3 Access Points genau, in die Bäume genau. Und
yep,
der Rest so ist Öffentlichkeitsarbeit und die
alles klar, die genau. Und wir wollen auch, ja genau,
mit der Stadtverwaltung.
Wir wollen auch so ein bisschen mehr diese Öffentlichkeitsarbeit fördern und wir wollen vor allem auch so zwischen dem Bezirksamt, welches ja eigentlich der Träger ist, sprich das Geld ist zwar Fördergeld vom Bund, aber letztendlich geht das Geld vom Bund an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg kauft auf unsere Beratung oder auch auf unsere Wünsche genau dann eben die WRTs oder die ASUS-Geräte.
Die wir auch plus haben hier.
Ganz privat. Genau. Ja. Und muss aber auch natürlich damit klar rechnen, dass eben also das Bezirksamt nachher letztendlich in diesem Park auch der Betreiber des Parks ist, also sprich auch der Betreiber dieser Technologie in dem Park.
Zum Beispiel auch Internetanschluss gibt es dann bestimmt auch, damit man wirklich im Park nicht richtig ganz schnell seine E-Mails lesen kann.
Ja, und sich wobei der Internet
wichtigeren Sachen des Lebens kümmern, wie mal rumdrehen in der Sonne oder so.
Ja, genau. Also das Internet im Park ist auf jeden Fall da, aber es wird realisiert über Freifunk, sprich über anonymisierte WLAN-Strecken und verschiedene DSL-Anschlüsse. Die natürlich genauso wie in Leipzig auf dem VPN natürlich wieder zurücklaufen, das ist klar.
Naja, auch nicht immer, ich meine.
Auch nicht immer, aber das ist der Plan. Also es wird nicht so sein, dass das Bezirksamt DSL-Leitungen im Park anmietet.
Achso, das so weit geht die Freundschaft nicht, oder?
Nein, das wollen wir ja auch nicht. Das hätte ja nicht mehr viel mit Freifunk zu tun.
Ja, brauchen wir auch nicht, oder? Die Access Points reichen aus, wir stellen die einfach in den Park.
Locker. Das klingt gut. Also, ja? Ich hab auch gestern gerade wieder auf der Datenschule den Access Point, den Cube getauscht und auch nochmal geguckt. Also ich habe allein 5 oder 6 Gateways in der Nachbarschaft.
Oh, das ist ja fast schon zu viel als zu wenig.
Es ist,
aber ist kein Problem mit der Technologie, stimmt.
Ja. Ja, wir haben damit auch sicherlich langsam ein bisschen ein Problem, dass wir zu viele Gateways haben. Also gerade wenn man so zwischen zwei ist, ne, und dann entscheidet der immer, ach, da oder da oder da, das merkt man dann schon.
Naja, bei uns in Leipzig ist es eher gerade andersrum, gerade die ganzen Freifunker in Konnewitz, da gibt es, glaube ich, nur ganz wenige Internet-Gateways im Moment, weil der eine gerade nicht bezahlt ist und der andere abgeschaltet, also es ist ganz bitter so.
Okay, verstehe. Das ist natürlich nicht so doll. Gut, wir haben in Maschlewski-Kiez haben wir mehr oder weniger eigentlich gar nicht DSL, sondern wir haben da bestimmte Platten, die Kabelmodem haben, also Internet über Kabel.
Genau, bei uns Primacom oder Kabel Deutschland.
Genau. DSL gibt es eigentlich an den Stellen gar nicht, aber es gibt dann 3, 4, 5 Leute, die halt Kabelmodem haben. Und dann gibt es natürlich dann die 2 großen Links, die auf die Zwingli-Kirche gehen und eben auf die auf Neudeutschland, also der sogenannte BBB, der Berlin Backbone.
Genau, ja. Und jeder, der dazwischen wohnt, im Endeffekt braucht nur so eine Freifunkantenne sich kaufen, wie hier in Leipzig auch, und aufs Dach stellen und ist dann mit dabei.
Ja, gleiche Setup, gleiche Konstellation. Funktioniert absolut identisch.
Das klingt echt gut. Ja, dann vielen Dank und trink nicht so viel Bier.
Das ist jetzt mein erstes, weil wir haben ja den ganzen Abend geredet vor Leuten und haben eine sehr schöne PowerPoint-Präsentation gehabt, also wirklich wunderbar, auch mit Freifunk-Logo und allem drum und dran, die stellen wir natürlich online, die wird also ratzefatze unter blogfunkfreifunk.net irgendwie zu sehen sein, das garantiert. Und ich möchte auch noch sagen, dass wir aufgrund dieses Projektes einen zweiten Hetzner Root-Server bekommen haben.
Ist das schon vor ein paar Tagen geschaltet worden etwa, der?
Ja.
Das haben wir uns schon in Leipzig Sorgen gemacht. Muss ich mal hier insidermäßig ausplaudern.
Wieso habt ihr euch Sorgen gemacht?
Naja, weil wir das natürlich gesehen haben, dass hier ein zweiter Root-Server gekommen ist.
Ah. Und warum macht ihr dir da Sorgen?
Naja, nein, wir haben uns nicht Sorgen gemacht. Wir haben uns nur gefragt, wer ist es denn? Welcher tolle Server? Was wird da drauf laufen? Das interessiert uns doch auch.
Ganz genau. Da läuft VMware drauf und da läuft auch die Webseite drauf von unserem Parkprojekt. Und zwar ist da die Domain frei. Ja, Freiraumlabor in ein Wort.org.
Wie? Freiraum?
Freiraumlabor.
Freiraumlabor.org,
ganz genau.
Okay, da können jetzt alle mal im Internet nachschauen. Wir spielen noch etwas Musik und euch noch einen schönen Abend nach Berlin.
Alles klar, euch auch einen schönen Abend nach Leipzig. Und prima, dass wir uns zusammen vernetzen, ne?
Na, nicht schlecht. Ja, dann tschüss.
Tschüss.
Und hier ist natürlich Rauschen angesagt. Moment. So kommen wir jetzt eigentlich zu einem etwas anderen Thema. In den letzten Tagen musste ich erschreckenderweise lesen, dass jetzt in Leipzig auch bald Flugdrohnen, unbemannte Flugobjekte von der Polizei eingesetzt werden, um Fußballtätern hinterher zu fotografieren. Das fand ich erstmal recht lustig, eigentlich eher makaber. Der Preis von dem ganzen Ding für die Stadt Leipzig, 65.000 Euro, extrem übertrieben. Da haben sie sich technisch wirklich nicht beraten lassen. Und was ich lustig fand, das Ding kann 3D-Standbilder fotografieren. Da muss ich wirklich nochmal bei der Bild-Zeitung nachtelefonieren. Ansonsten auf dem Kongress in Berlin, schon mehrmals erwähnt, gab es auch solche unbemannten Flugobjekte, etwas billiger, und die flogen da auch rum und haben Bilder gemacht. Und ist das jetzt dasselbe? Ich spiele mal den Beitrag.
Ja, hier ist wieder der Rolf auf seinem Rundgang über den 24C3. Und bei meiner Sightseeing-Tour bin ich jetzt über einen Tisch gestolpert, auf dem, Spielzeug-Hubschrauber stehen, was mich doch etwas verblüfft. Ich frage mal den jungen Mann hinter dem Tisch, was es damit auf sich hat.
Ja, zuerst, es sind keine Spielzeug-Hubschrauber. Allein schon der Wert übersteigt diesen bei weitem. Das Ganze ist entstanden letztes Jahr auf dem Kongress, als Steini seine Drohne von Microdrones mitgebracht hatte. Da sind wir auf einmal alle heiß geworden und wollten auch unbedingt sowas fliegen. Aber das Problem war, es gab noch nur kommerzielle Geräte und die sind schweineteuer gewesen, also um die 10.000 Euro, nicht für den normalen Menschen gedacht. Und im Laufe des Jahres 2007 jetzt sind so etliche Selbstbauprojekte entstanden und auch einige neue Entwicklungen, so dass wir Mitte des Jahres die ersten eigenen Drohnen bauen konnten. Da gab es ein paar Entwickler im Norden von Deutschland, die haben komplette Platinen und Software entwickelt und die Schaltplatten, und dann danach konnte man das dann selber nachbauen. Und daraufhin haben wir dann auf dem Camp einen Workshop veranstaltet, wo es darum auch ging, um eben solche Flugobjekte bauen zu können. Und das ist dann sehr doll, also mehr oder weniger eingeschlagen wie eine Bombe. Also wir hatten mehr Zuspruch, als wir erwartet hätten. Und so kam jetzt im vergangenen halben Jahr also so ein Stein ins Rollen. Also nächstes Jahr wird es noch mehr werden.
Darf ich mal fragen, die Drohnen, was für einen praktischen Nutzen haben die denn, außer jetzt damit herumzuspielen?
Naja, also sie haben zwei Sachen. Es gibt einige Leute, die spielen damit rum, die fliegen damit, die möchten Loopings damit machen oder sonst irgendwas. Und dann gibt es diese mehr oder weniger militärische Variante oder auch Paparazzi-Methode mit Kameraüberwachung. Also man kann Kameras unten ranhängen, wir können Videokameras damit ranhängen. Man kann von mir aus auch Wasserballons ranhängen. Es geht auch zum Beispiel um Demonstrationsüberwachung später für die Polizei. Dafür gibt es diese kommerziellen Drohnen. Diese Geräte sind so konzipiert, die kann man hochfliegen lassen. Per GPS werden sie gesteuert, man kann sie fliegen lassen und da bleiben sie dann auch. Oder man gibt ihnen einen Kurs vor und die fliegen eine Route ab. Man kann sie zum Beispiel auch zur Brandbekämpfung benutzen. Also die Fantasie hat keine Grenzen gesetzt.
Okay, also ab 8.45 Uhr wird zurücküberwacht. Das hört sich gut an. Schönen Dank, das war Rolf vom 24C3.
Ja, das ist die Stunde Rundfreifunk Nummer 41. Ist auch gleich vorbei. Ich habe hier noch ein paar letzte Radiobeiträge vom Kongress rausgestöbert. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht und ansonsten, wir sind hier noch beim Freifunktreffen. Könnt ihr auch vorbeikommen, wenn ihr Probleme mit eurem Access Point habt.
Ja, hier ist der Rolf wieder, live vom 24C3 am zweiten Tag und ich befinde mich immer noch auf meinem Rundgang durch das Kongresszentrum. Bin jetzt hier über Tische gestolpert, an denen offensichtlich erwachsene Menschen mit Lego spielen. Oder was treibt ihr hier?
Im Moment, um konkret zu sein, sortieren wir das Lego erstmal. Das Ganze hier ist ein Projekt, mit dem man Roboter konstruieren und hinterher auch programmieren kann. Wir haben einen kleinen Wettbewerb, der am Nebentisch abläuft. Da sind sozusagen unsere Kandidaten und deren Roboter sollen dann hinterher versuchen, sich gegenseitig vom Tisch zu schubsen. Und da das Lego kürzlich mal in der Wäsche war und unsortiert zurückgekommen ist, sind wir gerade damit beschäftigt, es wieder einigermaßen nach Kategorien aufzuteilen, damit das Konstruieren dann umso leichter wird.
Ja, herzlichen Dank. Ja, ich habe mich dann mal rüberbegeben an den Tisch der Kandidaten. Die sind eindeutig jünger als der Herr, mit dem ich gerade eben gesprochen habe, der aber auch nur die Aufgabe hat, offensichtlich aufzuräumen. Was machst du denn hier gerade?
Ich baue gerade an meinem Roboter. Der wird, wie ich hoffe zumindest, dann nachher beim Wettkampf die anderen gegnerischen Roboter vom Tisch schubsen.
Und was muss man dazu machen? Also ich bin ja nun ein alter Mann, wie du siehst. Als ich noch mit Lego gespielt habe, da hat man einfach nur ein paar Räder zusammengesteckt und hatte dann was zum Schieben. Also hier ist ja offensichtlich sehr viel mehr Technik im Spiel.
Ja, ich habe hier Motoren, mit denen kann ich mein Gefährt antreiben. Dann habe ich hier einen Computerstein. Von dem aus werden die Motoren gesteuert. Da habe ich hier noch Berührungssensoren, mit denen kann mein Gefährt, mein Roboter tasten und zum Beispiel feststellen, wenn da eine Tischkante ist oder so und kann dann demnach die Motoren anders ansteuern, sodass er dann zum Beispiel rückwärts fährt und nicht weiter vom Tisch fährt oder sowas.
Ja, so viel dann hier vom Stand der Robotik, unser Roboternachwuchs. Ja, ich wünsche viel Glück, toi toi, dass das klappt bei dem Wettbewerb. Das war Rolf mit Live-Eindrücken vom 24C3.
Und hier ist noch ein Freifunk Lives Forever.
Ja, hallo, hier ist wieder Rolf auf seinem Rundgang durch den 24C3. Und mich hat es jetzt in den Keller verschlagen und hier blinken ganz viele bunte Lampen. Und ja, was hat es damit auf sich?
Ja, der Raum, in dem du dich hier befindest, das ist der sogenannte Hardware-Hacking-Raum, wo sich größtenteils eben Projekte befinden, die anfassbar sind, also nicht nur reine Software. Und ein großer Teil davon sind diese blinkenden Projekte. Ja, wir sind die Blinken-Area und wir haben irgendwann mal angefangen, diese Projekte zu bauen und weiterzuentwickeln. Und ja, wie du siehst, sind wir recht viele, ungefähr 20 hier und haben auch etwa 60 Projekte in diesem Umfang.
Ja, du sprichst von Projektarbeit. Wie muss ich mir das vorstellen? Hat das irgendwelchen praktischen Nutzen? Kommt da irgendein Benefit bei raus? Verdient ihr damit Geld oder wofür macht ihr das? Oder ist das just for fun?
Begonnen haben wir natürlich einfach des Spaßes wegen. Inzwischen ist es aber auch so, dass wir größere Projekte haben, die Geld abwerfen und diese Gelder haben wir bis jetzt immer gespendet. Also wir verdienen damit kein Geld. Wir haben alle Berufe, mit denen wir unseren Lebensunterhalt verdienen und das, was bei diesen Projekten rumkommt, wird gespendet.
Ja, das ist ja wenigstens auch noch eine edle Sache dabei. Jedenfalls für alle Besucher, die da vielleicht mal planen, hier nochmal herzukommen, einmal in den Keller runter. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ambiente ist toll. Ja, hallo, hier ist der Rolf, live vom 24C3 in Berlin. Ich bin mal ein bisschen unterwegs gewesen auf den Fluren hier und habe mal geguckt, was hier außer den großen Vorträgen sonst noch so abläuft. Und da bin ich über einen Tisch gestolpert, auf dem jede Menge Werkzeug herumliegt. Pfeilen, Zangen, Hämmer. Da sitzen Leute, die offensichtlich also hier ein bisschen heimwerken. Und ich habe hier jemanden gefunden, der mir Rede und Antwort stehen möchte. Wozu seid ihr hier? Was macht ihr hier? Und was hat das alles mit dem Computerkongress zu tun?
Okay, also ich bin Johannes vom Fluss. Die Gruppe, die wir hier betreiben, die nennt sich Kunstsportgruppe Umgehungstechnik. Kunst und Sport, das sind zwei Dinge, die zum Selbstzweck getan werden. Und die Umgehungstechnik bedeutet, dass wir praktisch ohne einen Schlüssel mittels selbst hergestellten Werkzeugen ein Schloss entsperren oder dekodieren, öffnen. Und dazu benutzen wir Materialien, die man auf der Straße findet. Aus Straßenkehrerborsten, Fahrradspeichen, Fühlerlehren, die es im Baumarkt gibt, fallen wir uns mit kleinen Pfeilen die Werkzeuge, um Schlösser aufzutasten. Das ist, was wir da tun, nennt man Auftasten. Und danach lernen die Menschen, wenn sie das gefeilt haben, also sich die Werkzeuge selbst gefeilt haben, mit diesen selbst hergestellten Werkzeugen die Schlösser zu öffnen.
Das klingt jetzt so, als ob ihr hier so eine Art Einbrecherlehrgang macht.
Nein, natürlich nicht. Das ist, wir nennen das physikalisches Hacking, weil in einem Schloss hat man auch nur unter einem gewissen mathematischen Code eine Verschlüsselung von Zahlen. Also die Abstände zum Beispiel von den Stiften, die in den Schlössern da sind, wo die Kodierung, also die Länge der Stifte in einem Schloss, trägt die Kodierung. Es ist eine Kodierung, die von 0 bis 9 möglich ist. Und die Schritte der Kodierungslänge zwischen einer Kodierung zur nächsten sind 0,25 mm. Das heißt also, wir haben auch mathematische Codes, die wir mit Tasten, also mit Fühlen, mit Hören und mit einem hohen Sensibilitätsgrad entsperren und dekodieren.
Ja, und damit ist auch der Bezug hergestellt zu dem Hacker-Kongress Physikalisches Hacken. Ich darf mich herzlich bedanken. Das soll es erstmal sein. Ja, das war Rolf vom 24C3 und von den Lockpickern.
Wirklich 3 Tage Regen, ja. Und jetzt die Nachrichten.